Über die Mobilität im ländlichen Raum referierte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen am vergangenen Donnerstag in der Kulturkneipe Gleis 1 in Waldenburg. Ralf Snurawa sprach mit dem Landesverkehrsminister für Fokus Südwest am Rande der Veranstaltung.
Herr Herrmann, Mobilität im ländlichen Raum. Die konservative Partei, die CDU, fordert mehr Geld für neue Straßen natürlich. Bei den Grünen sieht es anders aus. Man möchte mehr den Status quo erhalten, die Straße sanieren. Und so denke ich mal, ist auch das, was Sie unter Mobilität im ländlichen Raum verstehen, der Ausbau des Nahverkehrs, der Bahn. Im ländlichen Raum sieht es natürlich da ein bisschen schwierig aus, ne?
Das haben wir schon alles gesagt. Also, ich meine, Mobilität im ländlichen Raum zu sichern, ist auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung, weil die Menschen natürlich hohe Ansprüche haben und wir schauen müssen in den nächsten Jahren, was können wir uns an Mobilität, an Infrastruktur leisten, denn es kommen riesige Summen auf uns zu, die den Erhalt der Straßen, der Schienen aufbrauchen. Und wir müssen diese Sanierung machen, damit wir überhaupt die vorhandene Infrastruktur nutzen können, weiterhin gut nutzen können. Deswegen bremse ich immer und sage, Leute, wir müssen zuallererst das Vorhandene optimieren, modernisieren, den Sanierungsstau abbauen. Und denen, die jetzt immer sagen, man muss diesen, man muss das machen, das ist ja häufig aus den Kreisen, die jetzt jahrzehntelang hier regiert haben, da muss ich sagen, warum habt ihr das in den letzten 60 Jahren nicht gemacht? Und wir können das jedenfalls auch nicht in wenigen Jahren alles abbauen, was es an Sanierungsstau gibt. Was die Schiene anlangt, da wollen wir natürlich auch den ÖPNV im ländlichen Raum fördern. Das ist nicht nur die Schiene, sondern das sind auch Busverkehre. Das sind zuerst natürlich die Landkreise kompetent und müssen das entscheiden. Aber wir helfen ihnen dabei, einen angepassten ÖPNV zu entwickeln, der auch flexibel ist. Wir brauchen auch neue Angebote, auch Angebote, die aus dem Bereich des Automobils kommen, Carsharing, die Mitfahrgelegenheiten moderner Art. Also weil es eben nicht möglich ist, überall Busse und Bahnen im Stundentakt fahren zu lassen. Und im Bereich Straßen muss man sagen, da ist unsere Strategie, zuerst zu schauen, was ist dringend sanierungsbedürftig. Das ist unser Schwerpunkt. Da erhöht die Landesregierung zum zweiten Mal die Mittel deutlich gegenüber der früheren Regierung. Wir haben übrigens auch die Mittel sogar im Neubau bei Landesstraßen erhöht im Vergleich zur früheren Regierung. Und trotzdem müssen wir sagen, das, was alles an Wunschliste uns vorliegt, kann niemals realisiert werden. Jedenfalls nicht mit dem Geld, was man etwa zur Verfügung hat. Und deswegen ist es mein schwieriger Job im Moment, dass ich die vielen Versprechungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, die nie eingelöst wurden, aber immer so versprochen wurden, als wäre es eigentlich nur noch ein kurzer Schritt, das zu tun, aber nicht finanziert waren, das den Bürgermeistern, den Landräten, den Abgeordneten, den Bürgern und Bürgern zu erklären, warum das so nicht funktioniert, weil es eben noch hunderte von anderen Projekten gibt.
Das Land muss einsparen, 2,5 Milliarden strukturell. Ich denke, das trifft auch wahrscheinlich den Verkehrsbereich in gewisser Hinsicht. Der Bundesverkehrsminister will auch deutlich sparen im Vergleich zu früher. Und die CDU ist plötzlich auf die Maut aufmerksam geworden, als wäre es sozusagen das Allerneueste, was es überhaupt gibt.
Also zunächst mal muss ich sagen, wir müssen sparen im Landeshaushalt, aber mein Haus und mein Bereich ist weitgehend verschont geblieben. In manchen Bereichen haben wir sogar zugelegt, etwa bei der Sanierung von Infrastruktur, weil die Koalition einsieht, dass wir nicht auf Dauer auf die Substanz gehen können und die Infrastrukturerhaltung so vernachlässigen können, wie das unsere Vorgängerinnen gemacht haben, obwohl sie anderes immer erzählt haben. Trotzdem muss man sagen, was eigentlich an Anforderungen da ist, auch an Sanierungsbedarf und jetzt kommt auch der Ausbaubedarf. Ich würde natürlich gerne zum Beispiel mehr Strecken in Baden-Württemberg schneller elektrifizieren. Auch hier in der Region ist es ja schon länger ein Projekt, dass man hier das durchgängig elektrifiziert. Aber da muss ich sagen, haben wir im Moment nicht die Mittel und beim Bund sieht es da auch nicht gut aus. Und wenn man das mal bundesweit sieht, dann stellt man einfach fest, wir haben eine riesige Lücke bei der Finanzierung des Erhalts. Wir wir haben eine Lücke bei Finanzierung des Betriebs und schon erst recht beim Aus- und Neubau, und zwar bei der Schifffahrt, wie beim Schienenverkehr, wie beim Straßenverkehr. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur der Bundesverkehrsminister, sondern es sind eigentlich alle Verkehrsminister, die sich Gedanken machen, wie können wir zu mehr Geld kommen, weil wir können wirklich nicht immer nur alles absagen und alles verschieben, weil die Leute sagen, ja, warum geht es nicht? Dann müssen wir sagen, es geht. Allerdings brauchen wir da zusätzliche Einnahmen, und die müssen auch aus meiner Sicht nutzerfinanziert sein, und sie müssen einen Lenkungseffekt haben. Also eine Vignette, die nur kassiert, aber keine Lenkungswirkung hat, was das verkehrliche Verhalten anlangt, bringt nicht viel. Man kann dem Stau nicht wirklich hinterherbauen, da wird man immer scheitern, aber man muss die Einnahme von mehr mit dem Gleisseil verbinden mit einer Verlagerung, dass die Menschen eher mal mit dem ÖPNV fahren, eher mal aufs Fahrrad steigen, dass die Güter wenigstens teilweise auf die Schiene verlagert werden. Das ist sozusagen das, was wir anstoßen müssen. Dazu braucht es also einen finanziellen Rahmen.
Stichwort Fernverkehr. Wir stehen hier gerade nebendran, neben der Autobahn A6. Viele Parteien, außer den Grünen, möchten sie ausgebaut sehen. Wie sieht es der Landesverkehrsminister?
Also ich bin eigentlich anders als manche Grüne der Meinung, dass es richtig ist, die Landesverkehrsachsen, die großen Achsen, die Bundesautobahnen, die auch überregionale Bedeutung haben, zum Teil europäische Bedeutung haben, dass es, wenn es dort Engpässe gibt und wenn dort eine bestimmte Verkehrsmenge da ist, die eben vierspurig nicht erreicht oder gut abgewickelt werden kann, dann muss man da auf 6 Spuren gehen. Das ist mir lieber, als irgendwo in der letzten freien Landschaft eine neue Trasse zu ziehen. Deswegen ist meine Linie Stärkung und Ausbau der Achsen, Vermeidung von möglichst neuen Durchschneidungen oder Zerschneidung von Landschaften und eher Ertüchtigung des bisherigen Systems. Wir haben auch eine Priorität. Wir sagen, wir versuchen mal von den Neubaumaßnahmen einige zu ersetzen durch Ausbaumaßnahmen, also auf der Trasse bleiben und nicht eine neue suchen. Wir versuchen einen Teil der Ausbaumaßnahmen durch reine Sanierung, indem man einfach den Fahrbahnbelag grundständig saniert, aber nicht die Trasse erweitert, zu lösen. Und wir suchen einfach viel mehr Straßen zu sanieren. Das ist in der Summe, geht es schneller und ist besser. Und insofern glaube ich auch, dass es einen guten Beitrag ist zu leisten, dass gerade der ländliche Raum besser bedient wird, weil die Neubauprojekte im ländlichen Raum sind oft deswegen einfach nicht wirklich wirtschaftlich, weil es nicht annähernd so viele Fahrzeuge gibt wie halt in verstädterten Regionen, wo halt 10.000 oder 15.000 Autos fahren und nicht 5.000.
Ist Maut oder Public-Private Partnership, sind das zwei Lösungsmöglichkeiten?
Also Maut im Sinne einer intelligenten Maut, die verkehrslenkend wirkt, das halte ich für eine sinnvolle Angelegenheit, allerdings nicht alle in der Koalition. Da müssten wir noch eine neue Entscheidung herbeiführen. Auf Bundesebene setzt sich das zunehmend durch. PPP hat ja keinen Lenkungseffekt, sondern PPP ist ja die privat-öffentliche Partnerschaft bei der Finanzierung. Das galt lange Zeit als das Instrument, wie man die Armut der öffentlichen Hand sozusagen kompensieren könnte durch privates Kapital. Es zeigt sich überall dort, wo das großartig propagiert wurde, das nicht zustande kommt. Sie verzögert und verzögert. Warum? Weil es doch nicht so rentabel ist. Und wenn es wirklich rentabel konstruiert wird, dann wird es so teuer, dass es die Leute nicht mehr nutzen. Und dann fahren sie woanders hin und dann hat es auch keinen Effekt. Also ich halte alles in allem eher nicht so viel davon, weil die meisten PPP-Projekte sind eher zu Lasten der öffentlichen Hand. Kurzfristig spart man was ein, langfristig legt man drauf.
Eine letzte Frage zur Mobilität im ländlichen Raum. Man ist hier mehr auf Nahverkehr, auf Busse angewiesen. Die Bahn zieht sich ja eher zurück aus diesen Bereichen oder versucht es zumindest. E-Mobilität, ist das etwas, wo Sie sagen würden, das hat ganz gute Chancen im ländlichen Raum? Momentan ist es ja noch das Problem der Batterien bei Elektrofahrzeugen, dass da gerade in so Flächen wie hier im Hohenloischen dann natürlich manchmal die Abstände ein bisschen groß sind für solche Fahrzeuge, um auch wieder zurückzukommen. Hin kommt man natürlich noch mittlerweile schon, aber zurück zu wird es etwas schwierig. Gibt es aber irgendwie Chancen, hier im Bereich E-Mobilität fördernd zu wirken?
Also das Land tut einiges in Sachen Elektromobilität. Wir haben ja den Bundeswettbewerb, den sogenannten Schaufensterwettbewerb gewonnen, bekommen vom Bund auch etwa 45 Millionen in den nächsten Jahren. Wir investieren selber etwa 80 Millionen, die Wirtschaft auch in etwa 150 Millionen. Also es geschieht ziemlich viel in vielen Projekten. Ich habe diese Woche vor meinem Ministerium in Stuttgart eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge und zwei Parkplätze eröffnet. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten wird's bis zu 500 solcher Ladestationen und Parkplätze und Fahrzeuge, sogenannte Elektro-Cars, E-Car-to-go, also ein Auto, was man geht ran, man hat eine Mobilitätskarte, also eine Scheckkarte quasi und kann damit das Auto auslösen, kann es nutzen.
Das, was Bosch in Singapur, glaube ich, derzeit schon
ja,
macht.
Ja, was zum Teil in anderen Metropolen der Welt schon ausprobiert wird. Also man kann sozusagen mit diesem Auto fahren und kann es an einer anderen Stelle der Stadt wieder abstellen oder eben wieder zurückbringen. Das ist im Moment ein Projekt, was im Wesentlichen im Ballungsraum Stuttgart läuft, aber die nächste Phase soll sein, dass wir das auch in die Fläche bringen, also zum Beispiel an Bahnhöfen und Stationen des öffentlichen Verkehrs gleichzeitig Stationen aufbauen zum Ausleihen von solchen Elektroautos oder auch von Pedelecs-Stationen, auch von Ladestationen für Rädern. Also mir liegt viel daran, dass wir die Verkehrsmittel miteinander verknüpfen, weil die alte Alternative fährst du entweder Auto oder Rad. Das ist halt in vielen Fällen nicht die Lösung, sondern da fährst du Rad und dort fährst du mit dem Auto und du hast unter Umständen beides. Ja.
Wie sieht die Zukunftsperspektive aus von der Entwicklung her? Müssen wir dann noch warten, dass es alles stärker in Fahrt kommt oder muss die Politik stärker dahinter sein?
Naja, ich treibe die ganze Sache jetzt schon mächtig an und voran. Man hat halt in den vergangenen Jahren viel Zeit verloren, weil man eben sich viel zu sehr auf harte Infrastruktur konzentriert hat. Ich sage immer, die Zukunft auch in einer besseren Verkehrspolitik liegt auch sehr viel mehr in der Software der Verkehrspolitik, also in anderen Instrumenten, anderen Nutzungsformen, anderer Kultur und eben der Nutzung neuer Informationstechnologien, also eine App, was mir den Weg zeigt, mit welchem Verkehrsmittel oder mir eine schöne Radroute raussucht oder eben halt die nächste Verbindung oder eine Echtzeitinformation für einen Bus gibt und auch für einen Anschluss. Gleichwohl muss ich sagen, auch bei uns geht nicht alles so schnell, wie man es sich vorstellt, weil man von vielem abhängig ist. Und in der Tat ist an der Stelle natürlich schon so, dass ich nicht so viel Geld habe, wie ich bräuchte, um das richtig gehen voranzutreiben. Darin liegt die Restriktion bei einem Sparhaushalt, aber man muss einfach auch sehen, ich bekomme das wenige Geld on top, während andere was abgeben müssen.